SWR Kultur Hörbuch.
A Marvelous Light. Der magische Fluch von Freya Mask. Folge 16. Es liest Nico Holonitsch. Kapitel 23. Edwin verwendete den Hagebuttentee von Whistlethrops nicht oft. Er bewahrte ihn im Schrank seiner Speisekammer auf für die Abende, an denen er seine Magie bis auf den letzten Rest aufgebraucht hatte und nicht mehr genügend Energie besaß, um einen einfachen Schlafzauber zu wirken, aber wusste, dass sein Verstand andernfalls immer weiter seine neueste Idee wälzen würde, anstatt ihn ruhen zu lassen. Billy belegte den Tee mit seinem eigenen Zauber, um ihn zu verstärken, und erhitzte Wasser in Edwins Teekessel, anstatt den Zaum zu entfernen und Edwin nach unten läuten zu lassen, um welches zu bestellen. Edwin sah dem Tee beim Ziehen zu, während er ruhig in seinem eigenen Stuhl saß, nicht in der Lage, sich zu bewegen, außer so, wie Billy es wollte. »Das hier tut mir leid«, sagte Billy, als er ihm die volle Tasse herüberschob. »Aber ich muss noch etwas erledigen, ehe wir uns richtig unterhalten. Und du siehst immer aus, als könntest du ein Nickerchen vertragen, weißt du, Wynn?« Edwin trank. Die halb süße, halb säuerliche Flüssigkeit, die sich in seinen Mund ergoss, war ein wenig zu heiß. Er bezweifelte, dass das Billys Absicht gewesen war. Selbst jetzt hatte dessen Lächeln etwas Besorgtes und Abwesendes, als seien sie lediglich zwei junge Männer, die flüchtig miteinander bekannt waren, und der eine sei im Begriff, den anderen zu fragen, ob er dessen Notizen für die Griechisch-Klausur abschreiben dürfe. Der leidenschaftslose Beobachter in Edwin versuchte sich noch immer an diesen Gedanken zu klammern, um den Teil von ihm zum Schweigen zu bringen, der heillos wütend war und Todesangst hatte, als der Tee seine Lider bleischwer werden und ihn einschlafen ließ. Als er erwachte, füllten Abendschatten den Raum. Er hatte den Großteil des Tages verloren, und es roch nach geschmolzener Butter. Billy hatte sich auf dem Teppich bequem gemacht und röstete Brot an Edwins Kamin. Die Szene wirkte anheimelnd. Edwin fühlte sich ausgeruht und benommen während der wenigen Sekunden, die er brauchte, um sich zu erden. Dann spannten sich seine Muskeln an und sein Puls schoss ihm in die Kehle und machte wahrscheinlich alles Gute zunichte, was der Betäubungsschlaf bewirkt hatte. »Ah, da sind wir ja«, sagte Billy, als er Edwins geöffnete Augen bemerkte. Dann, zu Edwins Überraschung, entfernte er den Koboldzaum. Edwin dachte nicht einmal daran, ihn zu schlagen, bis er sich bereits aus seiner Reichweite gebracht hatte. Billy sah Edwins Hand zucken und sagte vorwurfsvoll, »Beruhige dich, Wynn. Ich heiße Edwin.« Er hatte es satt, einen verhassten Namen von jemandem zu akzeptieren, der ihm übel wollte. »Wie viele von den anderen wussten Bescheid?« »Die anderen? Berl und Charlie und alle? Komm, ich bin doch kein Narr«, fügte Billy hinzu, als Edwin in seinen Taschen zu kramen begann, wo er auf ein Taschentuch und ein paar Fussel stieß, sowie auf das runde, glatte Eichenherz, das er eingesteckt hatte, aber keinerlei Schnur. Billy ließ die grobe, braune Schnur von seinen Fingern baumeln, dann schob er sie zurück in seine eigene Tasche. Er setzte sich auf das Tischchen, wobei er die Teekanne beiseite schob. »Du bist ein kluger Kopf, auch wenn du nicht viel Magie hast.« »Wie viele von ihnen?« beharrte Edwin. In Billys Augen war er also keine Bedrohung. Er konnte sich zwar verhalten, als sei er eine Bedrohung, doch er wollte Informationen. »Ich bin der Einzige aus der Gruppe, der vom letzten Vertrag weiß«, sagte Billy, wobei er die Worte hörbar betonte. Edwins Hände ballten sich auf den Armlehnen des Sessels zu Fäusten. Dann entspannten sie sich wieder. Was habt ihr mit den Ringen gemacht? Sie sind schon lange fort, falls du das meinst. Einem Kollegen übergeben, damit er sie sicher aufbewahrt. Sinnlos, mich überrumpeln zu wollen und meine Taschen zu durchsuchen. Zum ersten Mal schien er den Toast in seiner Hand zu bemerken und vernichtete das tropfende Dreieck mit wenigen Bissen. Bei dem Anblick knurrte Edwin der Magen.
Eine schlaue Idee war das, die Münze in diese Ringe aufzuteilen,
fuhr Billy fort, den letzten Bissen noch im Mund.
Du hast es nicht zufällig geschafft, herauszufinden, ob es die Teilung war, die bewirkt hat, dass die Dinger nicht von Zaubern auf der Suche nach magischen Objekten aufgespürt werden konnten? Oder ob sie von Natur aus gedämpft sind? Nein?
Er zuckte die Achseln. Edwin sank tiefer in seinen Sessel, während seine Gedanken rasten. Es hatte eine Münze gegeben. Es konnte gut sein, dass es noch eine Tasse und ein Messer gab, es sei denn, diese beiden waren ebenfalls auf irgendeine Weise verändert, geteilt worden. Wenn Billy und seine Verbündeten, wer auch immer sie waren, nicht wussten, ob die magische Inaktivität eine den Ringen innewohnende Eigenschaft war, reichte das aus, um nahezulegen, dass sie die beiden anderen Teile nicht hatten? Wenn sie diese nicht vergleichen konnten? Ach, zu viele Andeutungen. Nicht genügend klare Fakten. Was tun diese Dinger? Edwin gestattete sich, so verwirrt zu klingen, wie er tatsächlich war. Warum das ganze Theater? Ich konnte nur herausbekommen, dass man sie alle zusammen braucht und dass sie... Sorgsam korrigierte er sich, dass Reggies Großtante sie anscheinend für gefährlich hielt. Billys Augenbrauen hoben sich. Er wischte sich Butter von der Lippe. »Ich dachte mir schon, dass du das herausgefunden hast. Unser ganzes Gerede beim Abendessen darüber, dass man nicht die Macht eines anderen anzapfen kann, das tut er. Der Vertrag ist in seiner vollständigen Form. Verstehst du nicht?« Eifrig beugte er sich vor.
»Man braucht das Individuum nicht zu definieren, wenn der Vertrag uns alle einschließt.«
»Uns alle. Alle lebenden Magier Großbritanniens.« Flora Suttons Worte waren das letzte Teil. Edwins Verstand schüttelte sich aus wie eine Tischdecke und präsentierte die Lösung flach, klar und entsetzlich. Wenn wirklich alle Magier Großbritanniens von einer der drei Familien abstammten, dann definierte der Vertrag sie alle auf der Ebene der Blutlinie. Noch schrecklicher, er negierte die Notwendigkeit, sich auf die Zustimmung einer einzelnen Person zu stützen, wenn man den Zauber richtig aufbaute. Ein Vertrag war Einverständnis, selbst wenn die Vorfahren es für jemanden gegeben hatten. Edwins Eltern hatten einen Schwur an Penhallig geleistet und ihre drei Kinder waren Teil des Schwurs geworden, ohne dass sie auch nur einen Tropfen ihres eigenen Bluts vergossen hatten. Der letzte Vertrag definierte die Bedingungen für einen Machtaustausch von einem Wesen an ein anderes, definierte auch dessen Beteiligte und machte deren Einverständnis zu einer Formsache. Theoretisch, wenn er in einem akribisch konstruierten Zauber verwendet wurde, konnte dieser Vertrag allen derart definierten Magiern ihre Macht bis auf den letzten Tropfen entziehen und sie dem Befehl einer einzigen Person unterstellen.
»Aber so viel könnte man doch gar nicht handhaben«, sagte Edwin. »Niemand könnte das.«
»Wir können die Grenzen nicht kennen, bis es versucht wurde«, sagte Billy. »Einige der Leute, mit denen ich zusammenarbeite, versuchen schon seit Jahrzehnten, das Geheimnis der Machtübertragung zu lösen. Und der Vertrag ist die Antwort. Er ist das, was wir immer gebraucht haben.
Edwin, er ist ein Gleichmacher. Wenn Magie geteilt werden kann, können selbst Winzlinge wie du die großen, machtvollen Zauber wirken.
Oder jemand wie du?« sagte Edwin, als weitere Puzzleteile fast hörbar an ihren Platz rückten, der nicht genug Magie für die Familie seiner Liebsten hatte. Billy errötete. Es ist ein würdiges Ziel. Versuch mich vom Gegenteil zu überzeugen. Du wirbst mich an, wurde Edwin klar. Deshalb bin ich hier. Deshalb... Er bewegte sein befreites Handgelenk, bezeichnete damit sowohl Billys halbherzige Vertrauensgeste als auch die bloße Tatsache, dass man ihn betäubt hatte und in seinen eigenen Räumen festhielt, anstatt ihn irgendwo anders hinzubringen und zu töten oder sein Gedächtnis zu löschen. »Du warst nützlich. Ich habe ihnen gesagt, dass du nützlich sein würdest. Du bist gescheit. Du bist zielstrebig. Gatlin hat Wochen gebraucht, um auch nur halb so weit zu kommen wie du. Und es war größtenteils Glück, dass seine eigene Tante daran beteiligt war.« »Wie wurde Reggie überhaupt erst darin verwickelt?« Wenn das hier wirklich ein Versuch war, ihn anzuwerben, dann ergriff Edwin jetzt die Chance auf Antworten. »Ich wusste, dass er etwas verbarg, seit er diese Reise nach Yorkshire unternommen hatte. Die hatte doch etwas mit dem Vertrag zu tun, hm? Es waren keine Geister.« »Ach, diese verfluchten Geister!« Billy schmunzelte. »Deswegen war er ursprünglich hingefahren, hat seine Nase in jede Ecke gesteckt und war dabei auch noch laut und fröhlich, wie eine lästige Chimäre aus Sir Robert und dir zusammen.«
»Echte Geister?«
Edwins Verstand weigerte sich, über diesen Punkt hinauszudenken.
»Na, natürlich nicht.«
Billy wurde munterer. »Ich nehme an, wenn jemand die Geschichte interessant finden würde, dann du.«
»Es war ein Echozauber.
Wir hatten eine Vermutung, wo sich die Teile des Vertrags befanden. Frag mich nicht, woher. Dieser Teil war schrecklich öde. Und diese führte uns zu einer winzigen, uralten Kirche in irgendeiner Bergbaustadt in den Mooren. Geheimverstecke in der Gruft und dergleichen. Aber sie war leer.« Er hielt inne. Sein Blick huschte hoffnungsvoll zu Edwin, als suche er nach irgendeinem Anzeichen, dass die Erzählung ihm Argumente für seine Sache lieferte.
»Letztlich brauchte es 8 von uns, um den Echozauber zu koordinieren, damit er weit genug zurückreichte und genügend Zeit abdeckte. Gott, Jahrzehnte! Es war furchtbar. Wir brauchten beinahe eine ganze Woche, um die richtige Zeit zu bestimmen. Selbst die stärksten von uns waren erledigt, als wir endlich sahen, wie die Mädchen den Vertrag aus der Gruft holten.«
»Mädchen«, wiederholte Edwin scharf.
»Ich weiß, nicht, was man erwarten würde, nicht wahr? Mädchen, 4 davon, jung und piekfein gekleidet, im Jahre 1855. Daher hatten wir natürlich keinen Schimmer, ob sie überhaupt noch lebten, aber zumindest wussten wir, dass wir nach Frauen suchten. Und die ganze Zeit herrschte im Ort Hysterie, wegen vermeintlicher Geister, die durch die Straßen zogen und in den Küchen erschienen, weil wir die Größe des Zaubers nicht richtig hinbekamen. Uns 8 dazu zu bekommen, bei den zeitlichen Parametern strikt gemeinsam vorzugehen, war schwierig genug. Und Magie zu wirken, fühlte sich aus irgendeinem Grund an dem Ort so an, als ob man ein Stück nasse Seife festhalten wollte. Geister. Einige von uns mussten noch fast eine weitere Woche bleiben, um aufzuräumen.«
Ein weiteres Puzzleteil drehte sich und rückte an seinen Platz. Triangulierung mittels Brachlandlinien, nach den Abdrücken mächtiger Gegenstände suchen, die in dieser Kirche gelegen hatten, vielleicht sogar jahrhundertelang, und die dort einen Ort fossilisierter Macht erschaffen hatten, welche einen Echo-Illusionszauber, der ins vorige Jahrhundert geworfen worden war, verstärkte und dessen räumliche Rahmenbedingungen auf eine ganze Stadt ausdehnte. Also keine Geister im aktiven Sinne, sondern im passiven. Sich bewegende Fotografien der echten Vergangenheit, die kurz zum Leben erweckt worden war. Und Reggie tauchte auf, weil er den Berichten über Geister auf den Grund ging und bestand darauf, sich einzubringen, als er erfuhr, was der Vertrag bewirken könnte, sagte Edwin langsam.
»Ja, wir dachten, er könnte nützlich sein.«
Billy zuckte die Achseln. Dass er überhaupt dort war, bedeutete, dass er ein Talent dafür hatte, die Ohren aufzusperren.
»Und
Sobald er wusste, dass ihr nach betagten Damen suchtet, die sich für alte Magie interessieren, ja, er zog los, um seiner Tante die Münze abzuschwatzen. Und dann war er so töricht zu glauben, er könne uns, was das betraf, anlügen. Er wollte den ganzen Vertrag selbst finden, selbst benutzen. Er glaubte, dass Nicht-Magier ihn dazu verwenden könnten, sich zu etwas zu machen, das sie nicht sind.
Können Sie das?
Nein. Nun ja, wir sind uns nicht sicher.
Er traute ihren Absichten nicht mehr, hatte Mrs. Sutton über Reggie gesagt. Stimmte das? Oder war dieser wirklich von persönlichem Ehrgeiz übermannt worden?
Edwin wollte das Beste von Reggie annehmen, doch offensichtlich hatte er ihn gar nicht gekannt. Edwin sagte: »Es klingt, als wärt ihr euch so einiger Dinge nicht sicher.«
»Es ist eine Legende«, sagte Billy, »die zufällig der Wahrheit entspricht. Der letzte Vertrag besteht aus 3 Gegenständen und er kann verwendet werden, um die Macht aller Magier in Großbritannien anzuzapfen. Und diese verfluchten Frauen sind auf diese Tatsache gestoßen und fanden die Gegenstände in der Kirche. Aber sie bekamen den letzten Schritt nicht heraus.« Sie konnten die Sache nicht in Gang bringen. Daher gaben sie offensichtlich auf.
»Wir wussten es nicht«, hatte Flora Sutton gesagt. »Als es uns klar wurde, hörten wir auf.« Gewissensbisse, nicht mangelnde Fähigkeiten. Edwin brannte plötzlich darauf, noch mehr von ihren Tagebüchern zu lesen. Ebenso wie Billy hatte sie nicht allein agiert. Billys »Wir« bezeichnete die geheimnisvolle Gruppe, mit der Reggie sich eingelassen hatte und der unklugerweise Dinge verheimlicht hatte. Billy achtete offensichtlich sorgsam darauf, keine Namen zu nennen, bis er sicher war, dass Edwin auf seiner Seite stand. Flora Suttons Wir war ein weiteres Rätsel. Diese verfluchten Frauen. Edwin versuchte mit seinem jetzigen Wissen auf die Ereignisse der vergangenen 2 Wochen zurückzublicken. Nun gut, er wurde gerade, wenn auch plump, für eine Gruppe von Leuten angeworben, die nach einer Möglichkeit suchten, die ihnen zur Verfügung stehende Macht zu vergrößern. Sie glaubten, er würde versucht sein, sich ihnen anzuschließen. Und Gott, Gott, das war er. Die Vorstellung drang die Tinte unter seine Haut. Er wollte es auf die richtige Weise tun, natürlich, mit vollem Wissen und vollem Einverständnis, um mehr zu haben. In der Lage zu sein, seine eigenen Techniken mit einem so großen Vorrat an Macht zu kombinieren, wie Charlie ihn besaß, seine Experimente aufzubauen und in die Welt zu entlassen, die Grenzen der bekannten Magie auszureizen und Dinge zu erschaffen, zu entdecken. Vollständig er selbst zu sein und nicht nur ein paar zusammengeflickte Fetzen.
Edwin sah Billy bald an, den fröhlichen, zaghaften Billy, der immer am wenigsten schrecklich und wie der Willensschwächste von Bells und Charlies Clique gewirkt hatte und unter dessen Haut die ganze Zeit dieselbe Tinte geköchelt hatte. Bedächtig fragte Edwin: »Hast du Reggie Gatling getötet, Billy?«
»Ich?« Billy verzog das Gesicht. »Junge, Junge, nein!«
Niemand sonst hatte Penhallig an den Tagen verlassen, an denen Edwin und Robin fortgewesen waren. Daher konnte er ebenso wenig ihr Angreifer bei Sutton Cottage gewesen sein.
»Aber du wusstest davon. Du wusstest, dass Leute getötet wurden?«
Billys milde Augen wurden groß und gläubig. »Wie heißt es in dem Sprichwort über Hobel und Späne? Das hier ist bedeutsam. Etwas Furchtbares braut sich zusammen, glaubt die Vereinigung, und wir werden alle Kraft brauchen, die wir bekommen können. Wir können die Anzahl der Magier in diesem Land nicht plötzlich erhöhen, aber wir können einige von ihnen nützlicher machen.«
»Nützlich«, das Wort versetzte ihm einen Stich.
Der Gedanke an Robin schob sich in Edwins Bewusstsein, obwohl er sich größte Mühe gegeben hatte, ihn fernzuhalten. Er war froh, dass Robin sich aus dieser gefährlichen Geschichte zurückgezogen hatte. Selbst wenn die Suche nach dem Vertrag auf Geheiß der Vereinigung begonnen hatte, war sie eindeutig zu etwas anderem geworden. Gesteuert von Leuten, die nicht zimperlich waren, wenn es darum ging, sich die Hände schmutzig zu machen. Nicht mal die Vereinigung lief herum und genehmigte Morde.
»Und es wird genug Magie geben, dass sie für uns alle reicht, sobald wir herausfinden können, wie der Vertrag funktioniert«,
fuhr Billy fort.
»Es ist etwas Außergewöhnliches. Möchtest du denn nicht Teil davon sein?«
Billys Worte versetzten ihm an anderer Stelle einen Stich. Sie bedeuteten, dass jemand Edwin beobachtet und verstanden hatte, zumindest auf einer Ebene, obwohl er immer geglaubt hatte, in den Hintergrund zu rücken, wenn er nicht gerade zur allgemeinen Unterhaltung gehänselt wurde. Das hieß auch, dass dieser Rekrutierungsversuch nicht so plump war, wie es den Anschein hatte.
»Wenn ihr mich auf eurer Seite haben wolltet«, sagte Edwin, »warum habt ihr mir all das nicht schon zu Anfang erzählt?«
»Als ich dich vorschlug, waren wir uns nicht sicher, ob Gatling dich eingeweiht hatte. Wir dachten, du könntest mit ihm zusammenarbeiten. Und dann bist du aufgetaucht und warst so dicke mit seinem Nachfolger, irgendeinem Kerl, von dem noch nie jemand gehört hatte. Ich dachte, er sei ein Kumpel, den Gatling in die Sache mit hineingezogen hatte, der sich die Stelle geschnappt hatte, um eine Ausrede zu haben, im Büro herumzuschnüffeln.«
»Das ist er nicht«, sagte Edwin. »Robin spielt bei all dem keine Rolle. Er ist...«
Und das schmeckte heißer und schmerzhafter als der mit Schlafmittel versetzte Tee.
»Er ist ein Aktenfehler.«
»Jetzt wissen wir das«, sagte Billy. »Ein furchtbares Durcheinander. Aber das lässt sich jetzt nicht mehr ändern. Irgendein nicht-magisches höheres Tier bekam Wind davon, dass jemand seinen Posten aufgegeben hatte, und schob Sir Robert darauf, um Gatling zu ersetzen. Wir hätten uns nicht die Mühe mit dem Fluch gemacht, wenn wir das gewusst hätten. Der sollte ihn aufrütteln, seine Redebereitschaft steigern. Niemand erwartete, dass er hell sehen kann oder dass du ihn nach Penhallig schleifen und nicht aus den Augen lassen würdest.«
Scherzhaft tippte er sich an die Schläfe.
»Ich musste kreativ werden, um an ihn heranzukommen. Zum Glück gibt es Belle und ihre Spiele.«
Das ergab keinen Sinn. »Doch, es ergab doch einen.
Du hast ihm die Totenbeine gegeben«, sagte Edwin. »Im See. Du warst der Einzige, der nah genug dran war.«
Ein fröhliches Nicken.
»Ja, war ein Versuch wert. Ich dachte mir, es könnte ihm solche Angst einjagen, dass er in die Stadt zurückkehrt.«
»Er hätte sterben können«, fauchte Edwin.
»Du hast doch selbst gesagt, dass er keine Rolle spielt«, sagte Billy. »Was kümmert es dich?«
Edwin versuchte, krampfhaft die Ruhe zurückzugewinnen, mit der er bislang das Gespräch navigiert hatte. Doch es gelang ihm nicht. Er war ausgeglitten. Sein Zorn war draußen und ließ sich nicht mehr in seine Brust packen. Er biss sich in die Wange und sah auf den Teppich. Seine Hände umklammerten die Armlehnen des Sessels.
»Och«, machte Billy vielsagend.
Als Edwin aufblickte, grinste er.
»Ich wusste, dass du diese Neigung hast, aber mir war nicht klar, dass du so schnell handelst. Du bist wirklich leicht zu haben, wenn dich jemand anlächelt, was?«
»Oh, fahr zur Hölle«, sagte Edwin.
Billy hatte mehr Glück dabei, sich zu sammeln. Seine freundliche Miene verfinsterte sich, als zöge jemand Vorhänge zu.
»In Ordnung. Ihr beide hattet eure Abenteuer. Sehr tapfer und clever, wie ihr durch die Gegend gerannt seid und Rätsel gelöst habt. Aber jetzt haben wir die Ringe. Und wir werden die anderen Teile des Vertrags finden. Und ich glaube, dein Händchen für die kniffligen theoretischen Bereiche der Magie wäre für uns ein Gewinn.«
So einfach ist das. Komm an Bord und du bekommst die Macht, die du schon immer haben wolltest.
Edwin war nicht mutig. Sicher nicht. Er war angefasst, angespannt und hatte schreckliche Angst vor Schmerzen. Aber er hatte eine rote Linie in sich gefunden, genau dort, wo Billys lockeres Achselzucken auf die Erinnerung daran traf, wie Robin am Seeufer gejapst hatte, und die würde er nicht überschreiten. Es war eine Erleichterung zu wissen, dass es diese Grenze gab. Er würde die Folgen tragen. Er sagte, oder was? Einen langen Augenblick starrte Billy ihn an. Der Vorhang am Fenster, das einen Spalt offen war, bewegte sich sacht im Wind, und der Lärm des späten Londoner Abends durchdrang die Stille.
»Wirklich?«, fragte Billy. »Wirklich? Ich rühre keinen Finger für euch.« »Ach, verdammt«, sagte Billy mit einem Seufzer, und dann begann er, einen Zauber aufzubauen. »Jetzt lässt du mich wie einen echten Idioten dastehen, Win. Ich sagte ihnen, ich könnte dich überreden.«
Der Zauber, der Gestalt annahm, brannte Erinnerungen fort. Er war von einem weichen und heiteren Gelb, wie gedämpftes Sonnenlicht. Lethe-Minze war solchen Zaubern aus gutem Grund vorzuziehen. Sie waren schwierig und ihre Klauseln erforderten absolute Präzision. Es gab ein hohes Potenzial für unerwünschte Konsequenzen. In London lebten vielleicht 3 Magier, denen Edwin seinen Geist für diese Art von Zauber anvertraut hätte, und Billy Byatt besaß weder genügend Kunstfertigkeit noch die Kraft, um auf dieser Liste aufzutauchen. Verzweiflung durchlief Edwin wie verschütteter Wein. Er versuchte, sich einzubrennen, wie sich Robins Mund auf seine Haut angefühlt hatte, zusammen mit den Kratzern und Blutergüssen, wollte weinen bei der Vorstellung, dass er aufwachen und vergessen haben würde, wie es war, angelächelt zu werden, ja, und auf eine Weise berührt zu werden, die er sehnte, und faszinierend gefunden zu werden. Er war leicht zu haben gewesen. Robin war in das Labyrinth, das er war, hereinspaziert und hatte ihn enträtselt, ohne dafür irgendeine Schnur zu benötigen, und Edwin war dumm genug gewesen zuzulassen, dass ihm das entglitten war. »In Ordnung«, sagte Robins Stimme knapp und klar. »Stopp!« Billys Kopf fuhr herum. Der einzige Hinweis darauf, dass Edwin nicht Kraft seiner Sehnsucht, eine sprechende Illusion von Robin Blythe, herbeihalluziniert hatte. Falls es eine Illusion war, war es die seltsamste, die Edwin je gesehen hatte. Aus dem verblassenden Schimmern eines Verhüllungszaubers tauchte eine kleine Schar Leute auf. Es war Robin, zusammen mit einer ihm unbekannten Frau, die sich gerade die letzten Funken der Aufhebung des Zaubers von den Fingerspitzen schüttelte, und Adelaide Morrissey, die mit in den Boden gestemmten Füßen dastand und einen Langbogen in den Händen hielt, einen Pfeil zurückgezogen, der an ihrer Wange anlag, als sei ausgerechnet Edwins Salon ein Bogenschießplatz. Der Pfeil zeigte auf Billy. Billy sagte, »Was zum Teufel? Hallo, Byatt. Das hier ist, wie jemand mir einst sagte, eine Mutprobe. Du hältst jetzt besser still.« Kapitel 24. Wie sich herausstellte, machte es einen großen Unterschied, eine wirklich starke Magierin an seiner Seite zu haben, wenn es darum ging, leise die abgeschlossene Tür einer Hotelsuite zu öffnen und auf 10 Spitzen hinter einem Zauber verborgen, einen Eingangsbereich zu durchqueren und sich in den Salon zu schleichen, den Robin in seiner Vision gesehen hatte. Robins Beitrag zu dem Abenteuer bestand bislang darin, dass er dem Portier mittels seines Titels die Nummer von Edwin Sweet entlockt
und es geschafft hatte, nicht das zarte Schimmern des Zaubers zu durchbrechen und seine Faust in Billy Bites sommersprossiges Gesicht zu rammen. Er war absolut dafür gewesen, in den Raum zu stürmen, sobald die Tür offen war. Doch Catherine Emmerich Cower hatte ihn mit ruhiger Stimme davon überzeugt, es anders zu machen und diesen Plan entworfen. Robin kam sich recht dämlich vor. Er war besorgt gewesen, Mrs. Cower könnte aufgrund ihrer Gefühle unvorsichtig werden, in Anbetracht ihrer Vorgeschichte mit Billy. Sie hatte angespannt ausgesehen und die Hand auf dem Arm ihrer Schwester behalten, während sie lauschten. Doch sie hatte eine vorbildliche Zurückhaltung an den Tag gelegt. Robins Gefühle hingegen, als Billy über den Vertrag gesprochen hatte, hatten gebrüllt, dass sie sämtliche Zurückhaltung in den Wind schießen sollten zugunsten eines, nun ja, eines Fausthiebs.
»Kitty?« fragte Billy.
Der gelbe Zauber ruhte halbfertig in Billys Händen, wurde bereits drüber, als seine Aufmerksamkeit nachließ. Edwin beugte sich hinüber und schüttelte Billys Handgelenk, wodurch sich der Zauber vollständig verflüchtigte. Billy gönnte ihm nur einen raschen, nervösen Blick, ehe er zurück zu Kitty Cower schwenkte. Er begann sich zu erheben. Miss Morrissey machte warnend »Ahem« und er erstarrte. Edwin sah aus wie eine schlechte Kopie seiner selbst, von Unglauben gezeichnet. Er hatte sich auf etwas Furchtbares eingestellt. Robin hatte es geschehen sehen, und jetzt war Robin plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht. Ein Zaubertrick. Robin brachte ein Lächeln zustande, gab Edwin etwas, an dem er sich festhalten konnte, falls der das wollte.
»Kitty!«
sagte Billy erneut, ein bestürzter Appell.
»Was tust du hier?«
»Und wo haben Sie diesen Bogen her?« fragte Edwin. »Ein verwandelter Besen«, sagte Mrs. Cower. Sie schien nicht geneigt, Billys Frage zu beantworten.
»Edwin«, sagte Robin, »geht es dir gut?«
»Ja«, sagte Edwin.
Ihre Blicke hielten einander fest. Robin musste sich auf die Zunge beißen, um nicht mit einer Anschuldigung, Entschuldigung und einem Eingeständnis herauszuplatzen, alles gleichzeitig. Edwin stand auf und begann, durchs Zimmer zu laufen. Mrs. Cower gab einen kurzen, abrupten Warnlaut von sich, aber zu spät. Als Edwin an ihm vorbeigehen wollte, stand Billy ebenfalls auf, packte ihn, Robin zuckte nach vorn, um zu helfen, doch er stieß gegen Mrs. Cowers nachdrücklich ausgestreckten Arm.
»Keine Bewegung«, sagte Billy. Edwin hielt still, wurde festgehalten.
Das Schnappmesser an seiner Seite war nicht groß, doch im Licht blitzte es tödlich scharf. Billys anderer Arm wandte sich um Edwins Brustkorb, zog Edwin rückwärts zu sich.
»Edwin hier weiß, dass diejenigen von uns, die nicht viel Magie haben, sich gelegentlich auf andere Dinge verlassen müssen«, sagte Billy. »Es hilft noch etwas in der Hinterhand zu haben.«
Edwin atmete flach und rasch. Robin fühlte sich wie gelähmt von der Geschwindigkeit, mit der sich die Ereignisse erst zu ihren Gunsten gewandt hatten und dann wieder umgeschwungen waren. Gewiss konnten sie ihn niederringen, doch Billy hatte bereits bewiesen, dass er schnell handeln konnte und wenig Skrupel kannte. Es mochte ihm nicht gefallen, wenn Blut an seinen Händen klebte, doch er war gereizt und in die Enge getrieben, und sein Griff um das Messer hatte nichts Zögerliches. Die Pfeilspitze schwankte, als auch Miss Morrissey ihre Möglichkeiten abwog. Robin war dankbar, dass sie genügend Geistesgegenwart besessen hatte, nicht loszulassen, als sie erschrocken war. Billy war kleiner als Edwin. Er konnte Edwin vollständig zwischen sich und dem Bogen halten, und Robin musste davon ausgehen, dass für Zauber eine ähnliche Einschränkung galt. Alles, was Mrs. Cower wirkte, selbst wenn sie es schnell genug tun konnte, würde Edwin ebenfalls treffen.
»Runter damit, Adelaide«,
sagte Billy. Miss Morrissey atmete fauchend aus, doch sie ließ die Sehne schlaff werden. Sie bückte sich und legte sowohl Pfeil als auch Bogen zu ihren Füßen ab. Edwin suchte erneut Robins Blick. Er senkte den Blick auf seine eigenen Hände, die er bewegt hatte und jetzt vor sich verschränkt hielt. Dann hob er ihn wieder. Robins Herz pochte. »Kitty?« erkundigte sich Robin und wandte sich an Mrs. Cower, als hätte er nicht bereits auf dem Weg hierher in groben Zügen von ihrer Beziehung erfahren. »Ihr beiden kennt euch also?« Mrs. Cower nahm sofort den Faden auf, neigte ihren eleganten braunen Hals und berührte dessen Ansatz, als sei sie sich unsicher. Ihre Augen waren glänzende Teiche. Jedem, der sie jemals geliebt hatte, wäre es schwer gefallen, in diesem Moment den Blick von ihr zu wenden. Am Rande von Robins Sichtfeld waren Edwins Hände nur ein blasses Flackern. »Wir standen uns einst nahe, das stimmt«, sagte Mrs. Cower. »Das ist nicht deine Art, Billy. Du bist ein guter Mann. Senk das Messer und wir reden, ja?« Billys Lippen pressten sich zusammen. Edwin sog kaum merklich die Luft ein und Robin sah, wie sich die Messerspitze bewegte. »Ein guter Mann«, sagte Billy. »Das möchte ich gern glauben, aber dir hat das nicht gereicht, deiner Familie.« »Meine Eltern und mein Großvater baten mich um meine Kooperation«, sagte Mrs. Cower leise. »Ich habe meine Wahl getroffen, ich bin glücklich damit.« »Glücklich? Einen Mann geheiratet zu haben, mit dem du damals kaum befreundet warst?« Dieser Streit hatte die leicht bittere Note von erneut begossenen Teeblättern. »Wenn du mich genug geliebt hättest, hättest du ihnen gesagt, dass sie dir gestohlen bleiben können.« »Ja«, antwortete sie. Die schlichte Silbe klang nach. Etwas verlagerte sich in Billys Haltung, das zu Robins Instinkten aus jahrelangem Boxen sprach. Der Mann hatte sich über irgendeine Hemmung hinausbewegt. Er erwog seinen nächsten Schritt und stand kurz davor, ihn auszuführen. Edwin hielt den Blick gesenkt. Seine Finger bewegten sich langsam, langsam, bar jeder Schnur.
»Was sollen wir tun?« fragte Robin. »Du bist derjenige mit dem Messer. Stell deine Forderung, Byatt.«
»Ich wünschte wirklich, du hättest dich aus dieser Sache herausgehalten«, sagte Billy, immer noch an Mrs. Cower gewandt.
»Ich kann nicht zulassen, dass ihr euch erinnert. Und du kannst nicht einfach in dein Leben zurückkehren«,
spie er Robin an, dessen Instinkte nun noch lauter Alarm schlugen.
»Selbst wenn ich euch jetzt laufen lasse, finden wir euch morgen oder übermorgen.«
Edwins Manschette streifte Billys Arm, als der die Hände hob.
»Stopp, was tust du da?«
wollte Billy wissen. »Ich greife in meine Tasche«, sagte Edwin. Das tat er. Goldene Funken tanzten zwischen seinen Fingern und verschwanden. »Du weißt, dass darin nichts Gefährliches ist. Du hast sie selbst überprüft. Hier.« Und er bewegte sich. Eine Hand schloss sich um Billys, die gegen seine Brust gedrückt war, eine Verhöhnung von Zärtlichkeit. Die andere, Robin konnte sie nicht sehen, doch Edwin hielt etwas, reichte es von seiner eigenen Hand in. Ein ohrenbetäubender Knall ertönte. Ein weißer Lichtblitz ließ Robin zurückweichen, die Hand über den Augen. Es gab noch mehr Geräusche. Ein menschliches Aufkeuchen, ein schweres, ächzendes Ausatmen, ein zweifacher, dumpfer Aufprall, alles sehr schnell. Und dann? Nichts. Als Robin blinzelnd die Sicht wiederfand, stand Edwin, auf die Armlehne des Sessels gestützt, da. Auf dem Boden befand sich ein Häuflein stacheliger Splitter und Asche, als sei ein halbverbranntes Rosskastaniengehäuse aus dem Feuer gerollt. Das leere Teeservice war ebenfalls zu Boden geschleudert worden, die Tasse in 3 nasse Scherben zerbrochen. Neben diesem kleineren Trümmerhaufen lag ausgestreckt Billy Byatt. Ein schwarz verkohltes Muster wie ein Blitz, wie die Adern eines Blattes, zeichnete seine Handfläche, zog sich über sein Handgelenk und verschwand unter seinem Ärmel. Billy starrte zur Decke. Er sah leicht erstaunt aus. Er regte sich nicht, ganz gleich, wie lange Robin ihn anstarrte. Mrs. Cower gab einen rauen, überraschten Laut von sich und kniete sich hin. Ihre Finger verharrten, dann suchten sie einen Puls unter seinem Kinn.
»Billy?«
»Verdammt«, sagte Edwin, und seine Knie gaben nach. In einem Augenblick stand Robin noch am Fenster, im nächsten war er an Edwins Seite, stützte ihn, als Edwin sich an ihm festhielt, um das Gleichgewicht zu halten.
»Es geht mir gut«, sagte Edwin. »Er hat nicht... Robin... Es geht mir gut.«
Er richtete sich auf mit erhobenem Kinn und den Blick überall, außer auf der Leiche am Boden. Doch als Robin ihn losließ und anfing, sich zurückzuziehen, wurde Edwins Griff um seine Arme fester, eine wortlose Weigerung. Irgendetwas in Robin brach zusammen. Er zog Edwin näher, schlang die Arme vollständig um ihn. Edwin am Leben und warm und nicht erstochen oder mit gelöschtem Gedächtnis oder irgendetwas anderem, das ihm hätte zustoßen können. Für einen langen Moment legte Robin seine Schläfe an Edwins. Die Morrissey-Schwestern konnten denken, was sie wollten. Zum Teufel! Sie hatten doch bereits Billys Frage gehört, was kümmert es dich? Und die Antwort gesehen, die Edwins Nicht-Antworten darstellte. Edwin drückte das Gesicht an Robins Schulter und nahm einen tiefen Atemzug wie ein Segel, das eine Brise einfing, dehnte sich in Robins Armen aus. Dann löste er sich.
»Danke«, sagte er. »Danke, dass du gekommen bist. Wie hast du... Wo hast du...«
Robin lächelte. »Ich hatte Hilfe.« »Mr. Corsey«, sagte Miss Morrissey, »was haben Sie ihm angetan?« Edwin stupste den Splitterhaufen mit seinem Schuh an. »Ich habe einen Splitterzauber auf ein durchtränktes Eichenherz gelegt, mit einer Klausel für Machtfreigabe. Ich habe seine Hand darum geschlossen. Ich wusste nicht recht, was... Ich dachte, es würde ihn ablenken.« Edwin sah beinahe grau aus. Er rieb sich die Stirn und hinterließ dort eine Aschespur.
»Es war viel mehr Macht darin gespeichert, als ich annahm.«
»Ach, verdammter Riesenmist«, sagte Miss Morrissey. »Ach, Entschuldigung.«
»Und da saß ich noch«, sagte Edwin heftig, »und habe mich darüber ausgelassen, dass wir nicht diejenigen sind, die Leute ermorden.«
»Scheiß drauf«, sagte Robin. »Ach, Entschuldigung.« »Ich glaube«, sagte Mrs. Cower, »dass wir einander eine gewisse diplomatische Immunität zugestehen können, was die Verwendung von Kraftausdrücken angeht, unter diesen Umständen.«
»Richtig«, sagte Robin. »Scheiß drauf, Edwin.«
Edwin gab einen kleinen, explosionsartigen Laut von sich, der halb ein Lachen war. Robin fuhr fort.
»Er hatte ein Messer an deinen Rippen und er bereitete sich darauf vor, es zu benutzen. Du hast gehandelt, bevor er es tat. Du wolltest ihn nicht. Du wolltest nicht, dass er starb. Aber er ist tot. Es ist vorüber.«
Er verkniff sich einen und ich bin froh darüber.
»Und ich habe eine Leiche in meinem Salon«, sagte Edwin.
»Eine Leiche mit Freunden. Familie.«
»Seine Familie ist in Bath«, sagte Miss Cower. Auch sie wirkte kraftlos und unsicher.
aber die Art, wie sie Billy jetzt betrachtete, drückte ein Gefühl aus, das mehr als Trauer war. »Ich gehe zurück zum Barrel. Früher habe ich für die Coopers gearbeitet. Die Leute von der Nachtschicht kennen mich alle. Ich werde die Sache erklären. Sie schicken jemanden vorbei.«
»Das können Sie nicht«, sagte Edwin.
»Wie bitte?«
»Sie haben ihn gehört. Niemand, der Ihre Pläne kennt und von dem Vertrag weiß, darf sich daran erinnern. Oder leben, schätze ich, wenn Sie den Schaden begrenzen wollen. Sie haben früher für die Coopers gearbeitet, Ma'am?«
»Würden Sie unser aller Leben darauf verwetten, dass wirklich niemand dort in dieses Komplott verwickelt ist?« Sie wechselten einen Blick, den Robin nicht verstand. Es war, als versuche man, die Form eines Tiers zu erraten, von dem man nur die Ohren gesehen hatte. Mit diesem Blick hing auch zusammen, dass Edwin an keinem Punkt dieser Katastrophe bereit gewesen war, sich entweder an die Coopers oder die Vereinigung zu wenden und diese um Hilfe zu bitten. Robin schluckte seine Fragen hinunter, wo sie sich alle den anderen Fragen anschlossen. Sie würden, wie er von Herzen hoffte, dafür später noch Zeit haben.
»Nein, verdammt und zugenäht«, sagte Mrs. Cower. »Was schlagen Sie dann vor, was wir tun sollen?«
Sie alle betrachteten die Leiche von Billy Byatt. Das Schnappmesser lag halb verborgen neben ihm. Robin bückte sich, um es aufzuheben. Edwins Blick hing an der Klinge wie Kleber. Daher klappte Robin es hastig zusammen und steckte es ein, brachte es außer Sichtweite.
»Können Sie ihn verschwinden lassen?« fragte Robin. »Nicht so, dass er in 3 Tagen wieder auftaucht, weil er aus dem Fluss gezogen wurde, meine ich?«
Er fühlte sich mies, so etwas von einer Frau zu verlangen, die diesen Mann einst geliebt hatte. Doch er sah kaum einen anderen Ausweg.
»Nicht heute Abend. Das kann ich nicht«, sagte sie scharf. »Ich bin keine unerschöpfliche Quelle, und dieser Verhüllungszauber hat mich angestrengt.«
Zähneknirschend fügte sie hinzu:
»Morgen. Ich komme zurück. Sie müssen das Personal eine Weile aus Ihren Räumen fernhalten, Corsey.«
Edwin nickte.
»Und wenn seine Freunde anfangen, nach ihm zu fragen?«
sagte Miss Morrissey.
»Ich habe eine Idee«,
sagte Robin, der an Billy an der Dinnertafel auf Penhallig dachte.
»Nicht mehr mein Mädchen.«
Dass Mrs. Cower ihn abgewiesen hatte, war allgemein bekannt, und es hatte Billy eindeutig ebenso sehr gewurmt wie alles andere.
»Er kam heute Abend zu Ihnen, Mrs. Cower. Er hat Sie in Ihrem Büro aufgesucht. Sie haben gestritten. Ihnen war nicht klar gewesen, wie sehr das, was zwischen ihnen geschehen war, ihn noch immer mitnahm.«
»Diese Idee sollte lieber nicht darauf hinauslaufen, meiner Schwester einen Mord anzuhängen«, sagte Miss Morrissey.
»Nein, er sagte ihnen, er hielte es in London nicht länger aus, wo es so schwer sei, sie zu vergessen«,
sagte Robin und betrachtete prüfend Kitty Cowers Gesicht.
»Er sagte, er müsse weg von allem und von allen.«
»Selbstmord?« fragte Edwin.
»Ich dachte eher an eine spontane Reise auf den Kontinent oder nach Amerika«, sagte Robin verdutzt. »Halten Sie es für wahrscheinlicher, dass die Leute glauben, er hätte sich etwas angetan?«
»Ich würde beides glauben«, sagte Mrs. Cower. »Das ist...« Sie schluckte. »Das ist schlau, ja. Das kann ich verkaufen, wenn die Fragen losgehen. Aber Sie beide kommen irgendwann in den nächsten Tagen zum Tee, du auch, Adelaide, und weinen mich in alles ein. Ich bewahre nicht grundlos Geheimnisse.«
»Das können wir tun«, sagte Robin. Die Morrissey-Schwestern gingen zusammen fort. Sie wirkten nicht, als erwarteten sie, dass Robin sich ihnen anschloss, was auch gut war. Robin hatte nicht die Absicht, irgendwo hinzugehen. Edwin räumte das zerbrochene Geschirr weg und kehrte die Asche zusammen
und Robin schleifte Billys Leiche in eine Ecke, wo sie zumindest nicht über ihn stolpern würden. Leider hatte Edwin keine Truhe, die groß genug gewesen wäre, um ihn hineinzupacken.
»Ich klingle nach unten für ein paar zusätzliche Decken, die wir über ihn legen können, falls irgendeiner der Cavendish-Bediensteten es schafft, hereinzuschneien. Und etwas zum Abendessen. Billy hat mein ganzes Brot aufgegessen.«
Er lehnte sich gegen den Rahmen, der den Salon mit dem Eingangsbereich verband, schuf eine auffallende und erschöpfte Geometrie seiner eigenen Winkel gegen die seiner Umgebung. Sein Blick kreiste und landete dann scheu auf Robins Gesicht.
»Wie lange habt ihr euch dort am Fenster versteckt gehalten? Wie viel hast du gehört?«
»Ach, irgendetwas darüber, dass der Vertrag es Magiern erlaubt, Macht von anderen Magiern zu nehmen.«
Robin stellte sich so nah an ihn, dass er Edwin hätte berühren können, doch er tat es nicht.
»Eine Menge Unsinn darüber, dass sie glaubten, du würdest einknicken, wenn sie dich mit dieser Idee köderten.
Als hättest du nicht doppelt so viel Format wie Billy Byatt.
Als wäre man nichts, wenn man nicht genügend Magie hat, um einen Stier umzunieten.«
»Es hätte gelingen können.«
Mit Bedacht streckte Edwin die Hand aus und berührte Robin am Handgelenk. Robin, langsam und verwegen, verflocht ihre Finger miteinander. Edwin ließ es zu. Noch vor einem Monat wäre es ihnen vielleicht gelungen.
»Du bist nicht nichts«, sagte Robin. »Dank dir kann ich die Zukunft sehen.«
»Ich dachte, wir hätten festgestellt, dass das nicht ich war«, sagte Edwin. »Wir wissen nicht einmal, ob es Sie waren. Ich glaube, es hat in dir geschlummert und wurde ausgelöst.«
Robin lächelte ihn an. »Ich meinte nicht die Visionen.«
Die verletzliche Fuge von Edwins Mund bebte vor Verwirrung. Dann vertiefte sie sich auf der einen Seite. Sein Griff um Robins Hand wurde fester.
»Robin«, setzte er an und wurde unterbrochen von dem energischen Klopfen an der Tür.
Sie ließen sofort die Hände fallen. Wer auch immer auf der anderen Seite stand, wartete nicht auf eine Antwort, ehe er den Türgriff ausprobierte.
»Ach, das klappt ja gut«, sagte Robin.
Walter Corsey stand im Türrahmen, den Mantel über dem Arm. Robin brauchte einen unbehaglichen Moment, um ihn zu erkennen. Er hatte den ältesten der Corsey-Geschwister nur am Anfang der Geschichte gesehen, bei dem einen Abendessen, ehe Walter und Clifford Corsey sich zurück nach London begeben hatten. Sie wirkten alle drei gleichermaßen überrascht, sich in dieser Situation zu befinden, auch wenn daran überhaupt nichts Bemerkenswertes war. »Abgesehen von der Leiche im Nebenzimmer«, rief Robin sich ins Gedächtnis, wobei er sich geistig einen Tritt versetzte. Er brachte seine besten Manieren auf, die die Peinlichkeit abwenden konnten, wie ein ordentlicher Schlag gegen den äußersten Cricketstab.
»Abend, Corsey. Sie möchten sicher Edwin besuchen«, sagte er. »Wir dachten daran, in meinem Club zu Abend zu essen. Hätten Sie Lust, sich uns...«
»Ich glaube, er ist nicht deswegen hier, Robin«, sagte Edwin in einem Ton, den Robin noch nie gehört hatte. Und dann sah auch Robin das Funkeln von Metall, die beiden Ringe, Seite an Seite an Walters kleinsten Finger, fröhlich und silbern vor dem Schwarz seines Mantels.